habe ich eine schlichte Geschichte mitgebracht. Es geschah aber, als er, also Jesus, sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Diejenigen Leute von uns, die irgendwie darauf stehen, allegorisch die Bibel zu lesen, also allegorisch heißt, dass in jedem Wort irgendwie auch noch so eine Bedeutung drinsteckt, die, na, also manche Leute studieren 20 Jahre irgendwelche mystischen Schriften, um alle Allegorien irgendwie nachspüren zu können. Bei Jericho klingeln immer die Glocken. Ja, also Jericho ist durch die Bibel hindurch so ein Ort, der also herausfordernd war. Vorsichtig formuliert. Also es gab ein Verbot zum Beispiel nach der Zerstörung Jerichos, das wieder aufzubauen. Ist dann doch getan worden. Der Mann, der das getan hat, hat zwei seiner Kinder beerdigt. Und so weiter. Also es gibt so rund um Jericho ist irgendwie alles ein bisschen kompliziert. Das ist ganz witzig. In der Gegenwart gab es, also für die Älteren von uns, die kennen das noch, den Jericho zuerst. Also es war eine politische Forderung der Palästinenser, Jericho zuerst. Ist ganz lustig, wenn man so die Bibel liest, wie man an manchen Stellen sowas findet. Aber wenn eben damals Leute so eine Geschichte gehört haben, es geschah aber, als er sich Jericho näherte, dass bei Jericho sofort Leute so ein bisschen wach werden. Jericho ist immer so eine Sache, bei der Leute wach sind. Lukas Evangelium, Kapitel 18. Da saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Sie verkündeten ihm aber, dass Jesus, der Nazoräer, also Nazoräer, das ist sowas wie der Friese oder der Sachse oder irgendwie sowas. Er kommt aus einer bestimmten Gegend und das ist nicht die Gegend von Jericho, völlig woanders her. Das ist ein Fremder, der ist nicht von hier. Jesus, der Nazoräer, vorübergehe. Und er rief, der Blinde, und sprach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die Familie David war in Israel unfassbar populär. Also wenn man irgendwie konnte, dann hat man zumindest jemanden gekannt, der einen Hund hatte, der mal in einem Haus wohnte, der zur Familie David gehörte. Ja, das war top. Ne? Also ist irgendwie nett, weil man in Amerika sagen kann, ich gehöre zum Großclan Kennedy. Wer immer du auch bist, allein dass du diesen Namen hast, ist schon irgendwie so, da klingelt was. Jesus kommt aus dieser Familie David. Einer der ganz, ganz, ganz vielen Nachkommen, die es dann irgendwie gibt, wie das so ist. Das ist jetzt 1000 Jahre her, dass David gelebt hat. Also da schwingt schon was mit, aber bei Sohn Davids schwingt noch was anderes mit. Es gibt nämlich in der Bibel, die damals vorlag, gibt es haufenweise Sachen, wo Leute gesagt haben, also das Königtum wird nie weggehen von David. Also man hat immer bei Söhnen Davids, bei irgendwelchen Nachkommen Davids, sich immer so ein bisschen gefragt, naja, vielleicht ist der es. Da hat man bestimmt auch Witze drüber gemacht in der Schule, wenn man auf dem Schulhof zusammen gespielt hat. Na, aber es schwang immer irgendwie so ein bisschen was mit. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann passiert das, was eben passiert. Völlig normal. Die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ich bräuchte jetzt eigentlich so einen Tim zum Beispiel. Ist Tim da? Nee, der ist in der Kinderstunde, ne? Ah, Tim. Kannst du mal schreien, Sohn Davids, erbarme dich meiner? Wenn ich das jetzt durchs Mikrofon mache, dann hat Amos da hinten ein Technikproblem. Erbarme dich.
Erbarme dich!
Ja, guck mal, der kann das. Das weiß ich. Ne? Ganz viele würden jetzt hier so ein bisschen schreien und so. Ne? Also bei Tim weiß ich, dass er das kann. Sehr schön. Dankeschön. Also schreien ist schreien. Ja? Wir sind jetzt hier nicht in einer schönen Szene. Das sind nicht Leute, die mal irgendwie im Vorbeigehen einen antippen und sagen, hast du mal eine Minute Zeit oder sowas, sondern dieser Mann hat eine Not. Er hat eine brennende Not. Und für einen kurzen Moment gibt es etwas in ihm, das Hoffnung hat. Er wusste vorher nicht, dass Jesus vorbeikommt. Er hatte irgendwas von Jesus gehört, sonst hätte er nicht sagen können, ne, Davids Sohn, irgendwas hatte er von ihm gehört, irgendwas hatte er mitgekriegt. Aber dass Jesus jetzt vorbeikommt, das hätte er sich an seinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können, dass jemals dieser Moment passieren könnte. Dass Jesus vorbeikommt. Undenkbar. Passiert ja nicht. Und er ist blind. Also er kann auch sich nicht auf den Weg machen und sagen, naja, wenn man nach Jerusalem geht und an einer bestimmten Stelle steht, hat man ein bisschen größere Chance, ihm irgendwann mal zu begegnen. Nein, er ist völlig seinem Schicksal ausgeliefert. Und in diesem Moment, für einen ganz, ganz kurzen Moment, öffnet sich ein Fenster für ihn und Jesus. Jesus ist in der Nähe. Und er schreit. Die Leute, also ne, am Anfang ist das, ne, er rief und sprach, ne, heißt es in Vers 38, in Vers 39 heißt es, er schrie. Also der merkt, ne, wenn ich jetzt nicht alle Konventionen hinter mir lasse, wenn ich jetzt nicht alle gute Erziehung hinter mir lasse, dann wird dieser Moment an mir vorbeigehen. Ich möchte gerne heute am Anfang mit euch über Gebet reden. Wenn meine Frau und ich uns streiten, ja, dann gibt es natürlich irgendwie sowas bei uns beiden, wo wir versuchen, nicht Sätze zu sagen, die wir 2 Minuten später wieder bereuen. Also zumindest bemühen wir uns. Ja? Und bei einem von uns beiden ist die Beißhemmung ein bisschen ausgefahrener als bei dem anderen. Ne? Aber wir bemühen uns. Und wenn wir das nicht schaffen, dann entschuldigt man sich halt irgendwann wieder. Wenn wir aber miteinander darüber reden, wo wollen wir Urlaub machen, dann ist das so ein taktisches Spiel. Weil wir beide wissen, wie kommen wir jetzt dem Ziel dessen, was wir Urlaub wollen, näher als ohne ein geschicktes Gespräch. Okay, das sind 2 verschiedene Arten von Gespräch. Das eine Gespräch ist, ne, es etwas in mir brodelt und will raus und will irgendwie sein. Ne? Und natürlich gibt es da trotzdem im Hintergrund so ein bisschen was mitläuft und sagt, mit hoffentlich sage ich jetzt nicht irgendwas, was ich lieber nicht sagen sollte. So, ne? Aber eigentlich, es fließt, weil es fließen muss. So. Und das andere Gespräch, das Urlaubsgespräch, das ist so ein Gespräch, wo passt die Atmosphäre, ist das alles gut? Ne? Und am Ende wollen wir ja beide, dass es gut ist. Ja, geht ja nicht nur darum, irgendwie, dass ich am Ende meinen Urlaub kriege. Nein, am Ende geht es darum, dass wir unseren Urlaub kriegen. Ja, aber sehr, ne? Das ist ein sehr, wie soll ich das sagen, das ist eher so wie Tanzen zu einem Menuett. Ja? Also sehr Schrittfolge und irgendwie sowas. Ne? Wie betest du? Wie betest du? Also betest du aus deinem Herzen und es fließt und du redest, was dich beschäftigt und was dich gerade treibt und was dir Not macht und was, und du redest manchmal auch ohne nachzudenken, weil du willst Gott was sagen und das muss raus. Und natürlich gibt es ja noch irgendwann mal so einen Satz, den du sagst, wo du irgendwie während du ihn sagst, sagst, ah nee, das wollte ich eigentlich, also so nicht und irgendwie so, ne? Ist das dein Gebet oder ist dein Beten, man überlegt und wie sage ich das und der richtige Satz und irgendwie sowas, ne? Für ganz viele ist der Schritt von ich bin Christ zu ich bin Christ, der Schritt von hier nach hier zu kommen. Nämlich nicht mehr, wenn ich bete, in einen anderen Gesprächsmodus zu wechseln. Ich überlege mir, was ich sage und dann formuliere ich das. Und ne, manchmal, ne, viele beten ja nie laut. Das ist dann irgendwie nochmal, also Gespräche nur per Gedanken, ganz skurriles Ding, machen wir sonst mit niemandem. Also bei Ehepartnern versucht man das, ne? So irgendwie, ne? Wird sie meine Gedanken lesen können, so, ne? Also so, ne? Das ist aber, ne? Wenn man irgendwie ein bisschen länger unterwegs ist, weiß man, nee, das funktioniert nicht. Man muss schon den Mund aufmachen, irgendwie so, ne? Aber dann, wenn Gebet etwas ist, was so überlegt ist, dann ist das auch irgendwie ein bisschen langweilig. Und dann geht es eigentlich auch nur um Urlaubsfragen. Um die Nettigkeiten dieser Welt. Dass irgendwie noch mal ein bisschen mehr Sahne auf den Kuchen kommt. Was Gott will, ist, dass wir mit unserer Not zu ihm kommen. Mit den Dingen, die wirklich bei uns brennen. Und dass wir anfangen, mit ihm zu reden, wie mit einem guten Freund. Und dass wir es einfach laufen lassen. Und dass wir nicht vorher, bevor wir anfangen zu reden, überlegen, was will ich denn jetzt hier sagen, sondern dass wir reden. Und dass unser Herz, dass das rausgeht. Und wir alle kennen, wie sich das Gespräch ändert, wenn das so ist. Ne? Wer zum Direktor eingeladen wird, der weiß, jetzt muss ich bei jedem Wort, das ich sage, aufpassen, wie ich es sage. So, ne? Keine Frage. Aber Gott ist nicht der Direktor. Gott ist der beste Freund, den du in deiner Klasse finden kannst. Und für manche ist er wesentlich besser als der beste Freund, den du dort nie finden wirst. Also die Frage ist, schaffst du es, irgendwann mal wegzukommen von einem Gott, ich würde gerne mal mit dir reden, zu einem, hier bin ich. Und los geht's. Und reden. Ich würde euch dringend empfehlen, weil eine Stufe davor wäre ja wirklich zu beten, ohne zu reden. Das empfehle ich niemandem. Betet laut. Also ihr müsst nicht schreien, dürft ihr aber auch mal, so, ne? Ihr müsst nicht schreien, aber redet. Und häufig ist es so, dass man dann irgendwie erstmal hier landet und ich würde euch dringend bitten, das hier von diesem Bereich mal Abschied zu nehmen und in einen Bereich rüber zu wechseln, der sagt, ich rede mit dir von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem guten Freund. Und weil das ein guter Freund ist, kann ich den auch mal anschreien. Weil das ein guter Freund ist, kann ich auch mal raushauen, was mich gerade nervt. Weil das ein guter Freund ist, muss ich das nicht filtern. Muss ich nicht überlegen, worüber darf ich mit ihm reden und worüber nicht. Sondern es geht. Und ich muss auch keine ganzen Sätze sagen. Wenn du mit guten Freunden dich unterhältst, dann wimmelt es von Halbsätzen, hingeworfenen Wörtern. Und das reicht. Manchmal gibt es ja so ein Wort und der andere lacht. So, ne? Weil man kennt sich. Man weiß, was ist. Und Gott kennt dich. Gott kennt dich. Okay. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu ihm zu bringen. Als er sich aber näherte, fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach, Herr, dass ich sehen werde. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Tolle Geschichte. Ist nett, ne? Also ich komme mit meiner Not zu Jesus und alles wird gut, der ist geheilt und ist toll. Ich habe mal so ein Kinderstundenmaterial mir vor vielen Jahren angeguckt und das hat mich echt genervt. Jede Heilungsgeschichte, wirklich jede Heilungsgeschichte in diesem Kinderstundenmaterial wurde immer so vergeistlicht. Ja? Also ein Gelähmter wurde geheilt, ne? Das wurde dann umgedeutet in der Kinderstunde zu traust du dich nicht, was zu machen, Jesus ist bei dir, damit du dich bewegen kannst und solche Sachen. Ja? Das kann man mal machen, ne? Aber wenn eine Heilungsgeschichte da steht, dann ist das, weil deine Heilung passiert ist. Weil einer Not begegnet wurde. Ich mache das jetzt mal trotzdem, dass ich hier was Übertragenes tue. Nämlich, direkt vor dieser Jericho-Geschichte wird was anderes in der Bibel erzählt. Und das möchte ich mit euch mir angucken. Er nahm die 12 zu sich, also Jesus hatte ja seine Leute um sich. Er nahm die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hin geschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden, angespuckt. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Also Jesus erzählt ihnen hier gerade, was jetzt passiert. Das komplette Ding, was jetzt die nächsten Tage passieren wird. Von dieser Geschichte an wird es nur noch ein paar Tage dauern, bis Jesus hingerichtet werden wird für die Schuld dieser Welt. Und es wird dann noch mal 2 Tage später den Moment geben, wo er aufsteht von den Toten und der Sieg über den Tod besiegelte Sache ist. Und erzählt ihnen, was kommen wird. Manchmal tut Gott das. Manchmal tut Gott das, dass Gott uns Dinge sagt, zeigt, die, wenn wir dann rückwärts gucken, und das erzählt uns die Bibel an mehreren Stellen, dass das dann passiert ist, dass sie gesagt haben, das ist doch das, wovon Jesus geredet hat. Manchmal macht er das. Und was für ein Geschenk. Wenn wir in irgendwas reingehen, und das war für die Jünger, war das unfassbar verwirrend. Sie hatten ihr Leben Jesus gegeben. Er war ihr Rabbi, ihr Lehrer, der Mann, dem sie vertraut haben in allem. Und dann kommt dieser Moment, wo sie Jesus festnehmen und wo sie ihn verschleppen und wo sie können gar nicht so schnell denken und gucken, wie das dann zack, 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 und dann ist er tot. Und sie sind völlig, das war weit weg von allem, was sie gedacht haben, was mit Jesus passieren würde und was mit ihrem Leben, damit er dann auch passieren würde. Und wenn es diese Momente gibt, dass wir vorher von Gott irgendwas hören, was wir vielleicht nicht immer so komplett verstehen, aber was wir dann im Nachhinein sehen, oh Gott hat mich ja vorbereitet, dann ist das ein Traum. Dann ist das ein echter Traum. Toll. Tolles Ding. Ich hatte mal ein Seminar, wo man uns beigebracht hat, wie man trauernden Eltern hilft. Ist nicht gerade so das Thema, was du so als Pastor 2-mal im Jahr hast, irgendwie als Schulungsthema. Hat sich einfach so ergeben. Wir hatten so eine Pastorenschulung. Und 2 Wochen später ungefähr, kommt hin, ne? Ungefähr 2 Wochen später war unser Kind tot. Und ich konnte das alles abrufen, was ich irgendwie so 2 Wochen vorher gelernt hatte. Wie ist überhaupt die rechtliche Lage? Was geht jetzt eigentlich? Worauf sollten wir achten? Und also irgendwie sowas, ne? Also manchmal gibt es das, dass Gott einfach Dinge vorab macht, weil er weiß, du Sven, ich habe da schon mal um die Ecke geguckt, du kannst nicht um die Ecke gucken, aber ich habe schon mal den Kfz-Mechaniker gerufen, weil ich weiß, gleich wirst du gegen den Baum fahren. Und jetzt kommt ein Vers vor dieser ganzen Vers, vor dieser Erzählung mit dem Blinden, nach dem, was Jesus erzählt hat, was kommen wird. Vers 34. Und sie verstanden nichts von diesen Worten. Und diese Rede war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. 3-mal wird hier gesagt, dass die Jünger von Jesus hören, was kommen wird. Dass sie von Jesus erklärt bekommen, das Evangelium. Wer ist Gott? Wer ist gekommen in diese Welt, um meine Schuld zu tragen? Er sagt ihnen, was alles passiert und wie das ablaufen wird und dass Gott, dass es nicht irgendwie ein Unfall ist und nichts irgendwie, was dann zufällig passiert. Nein, Gott hat das von Anfang an so alles geplant und sie hören das Beste, was ein Mensch hören kann, nämlich dass Gott gekommen ist, um Menschen zu retten, um sie zu retten. Und sie verstanden nichts, es war ihnen verborgen, sie begriffen nichts. Und direkt nach dieser Geschichte wird erzählt, wie Jesus dem Blinden vor Jericho begegnet. kannst es so machen. Du kannst sagen, ich habe es nicht ergriffen mit meinem Herzen, diese Sache mit Jesus. Vielleicht hat mein Kopf irgendwas verstanden. Sie haben es ja immerhin so weit verstanden, dass sie das noch später aufschreiben konnten und sagen konnten, was hat er denn gesagt? Es kann sein, dass es eine Ecke in dir gibt, die irgendwie irgendwas verstanden hat mit Gott. Aber wenn du ehrlich bist und in deinem Zimmer mit dir alleine dein Herz guckst, dann weißt du, du hast es nicht begriffen. Es hat dich nicht gepackt. Es ist für dich irgendwas, irgendein Reden und du weißt, dass Leute das irgendwie für wahr halten, aber es berührt dich in deinem Leben null. Und vielleicht hast du auch mal an der Straße des Lebens gesessen und hast gerufen und hast gesagt, Jesus. Und das Leben hat dir zugerufen, halt die Klappe. Lass es doch dabei bewenden. Manche Leute verstehen das mit Jesus, andere Leute verstehen das eben nicht. Manche Leute verstehen das mit Jesus, aber dein Leben ist viel spannender. Manche Leute, wie immer das Leben dir Dinge zuruft. Keine Ahnung. Ah, ich habe schon ein paar Ahnungen, aber. Und der Blinde macht das einzig Richtige. Der Blinde schreit, als wenn es um sein Leben geht. Denn es geht um sein Leben. Er streckt sich nach diesem Jesus aus. Nicht, weil er weiß, sondern weil er ahnt. Nicht, weil er sich sicher ist, sondern weil er hofft. Er streckt sich nach diesem Jesus aus. Und sagt, ich will sehen. Ich will sehen. Es gibt einen Haufen Sachen, die wir nicht verstehen. Das Leben, in das wir reingeworfen sind, die Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Und wie Gott eigentlich in all das reinpasst. Und ich denke, viele würden sagen, ja, ein bisschen geht's mir so. Ich verstehe es nicht. Es ist mir verborgen. Ich begreife das nicht. Und wir können da aufhören. Und du könntest dann die nächsten Jahre deinen Freunden, deinen Kollegen, deinen Nachbarn sagen, ich habe es mir mal angehört, aber ich habe es nicht begriffen. Für mich ist das nichts. Oder du sagst, die Frage nach Gott ist eine Frage nach Leben und Tod. Eine Frage so wichtig wie, ob ich blind bin oder nicht. Und weil das so eine Frage ist, ist mir nichts zu blöd. Ich strecke mich aus, nicht weil ich weiß, sondern weil ich hoffe. Nicht weil ich mir sicher bin, sondern weil es könnte sein. Wenn man so will, ist das meine eigene Geschichte. Ich hatte das zweifelhafte Glück, dass mein Vater gestorben ist, als ich 12 Jahre alt war. Ich hatte eine Zeit lang, so über ein paar Jahre hinweg, konnte ich in einer Gruppe von Leuten, konnte ich sagen, da ist ein naher Angehöriger schon gestorben. Irgendwie verändert das ja was. Irgendwie macht das was mit Leuten. Ich kann das heute nicht mehr, aber damals konnte ich das. Ich konnte sehen, bei gleichaltrigen Gruppen konnte ich sagen, so, bei dir ist auch schon mal jemand gestorben, der richtig nah an dir dran ist. Und 100% Trefferquote. Irgendwie macht das was mit einem. Es haut einen in Fragen rein, die man sich als 12-Jähriger nicht stellen möchte. Ich hatte damals das Glück, dass ich einen Pastor hatte in der Landeskirche damals, der Christ war. Und der hat mir all das erzählt, diesen ersten 3 Versen. Und Jesus ist gekommen und er ist. Und dann haben sie ihn irgendwann gepackt und sie haben ihn geschlagen und bespuckt und sie haben ihn gekreuzigt und am dritten Tag auferstanden. Und ich habe mir das alles angehört und ich habe nichts verstanden. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Aber was ich verstanden habe, ist, dass es eine Frage ist, die alle anderen Fragen überstrahlt. Nämlich, wenn das stimmt, dass Gott auf diese Welt gekommen ist, um mit meiner Schuld Schluss zu machen, ändert das alles. Alles. Und ich habe mich zum Affen gemacht. Ich bin dann in der Zeit so von Ende Konfirmandenunterricht bis zum 16. Lebensjahr, bin ich 2 Jahre lang durch alles Mögliche durchgelaufen. Ich habe mich in merkwürdigste christliche Versammlungen gesetzt. Also, wenn ihr das hier komisch findet, es gibt noch ganz andere Sachen. Ich habe den Koran gelesen, ich habe die Bhagavad Gita gelesen, also ich habe so, was der religiöse Markt in Deutschland damals so hergab, habe ich so ein paar Sachen mich auseinandergesetzt. Komischerweise, ich habe nie die Bibel gelesen, aber ich war viel mit Christen zusammen. Die haben mir ja auch ein paar Sachen erzählt. Wenn du so willst, ich habe mich an die Straße gesetzt und habe geschrien. Ich habe noch nie geschrien. Ich habe die ganze Zeit nicht einmal angefangen zu beten. Ich habe nicht einmal gebetet. Fand ich komisch, weil ich habe ja nicht geglaubt, dass es da was gibt. Ich war mir nur eben nicht sicher. Und die Unsicherheit, wusste ich, die ist brandgefährlich. Die ist ja völlig bescheuert. Weil ob Gott im Spiel ist, ist der absolute Gamechanger. Das ganze Spiel ist ein völlig anderes Spiel, wenn Gott da ist. Völlig anders. Dann habe ich irgendwann mal mit 16 das erste Mal gebetet und Gott war da. Aber wenn ich von Beten rede, deswegen habe ich damit angefangen, wenn ich von Beten rede, dann meine ich nicht das hier. Ich meine nicht wie man das so lernt, wie man denn so betet. Ich meine hier bin ich. Und jetzt sage ich dir mal all das, was in mir brennt. Ich kann dir nicht anbieten, das gab Leute damals in meinem Leben, die hätten mir das gerne angeboten, aber die wussten auch nicht, wie das geht. Ich kann dir nicht anbieten, zu sagen, du kannst dich jetzt entscheiden, Gott kennenzulernen und das wird die nächsten 2 Minuten passieren. Das kann ich dir nicht anbieten. Was ich dir anbieten kann, ist zu sagen, entscheide dich dafür, eine Antwort zu finden. Entscheide dich dafür, zu Gott zu schreien. Es ist erstaunlich, wie häufig Leute mir solche Geschichten erzählt haben, wie ich sie gerade selber erzählt habe, dass Leute sagen, es war immer so eine, also ich habe immer irgendwie irgendwo was, irgendwas geguckt oder ich bin christlich groß geworden und das war irgendwie sowas Nebulöses. Und dann gab es irgendwann den Moment, wo es mir wirklich ernst war. Und auf einmal habe ich verstanden und begriffen und gesehen. Das hat alles verändert. Also meine Challenge of the Day, meine Herausforderung an euch heute ist, ich werde euch gleich auffordern, euch entsprechend zu outen. Nämlich auf euren Platz die Hand zu heben und zu sagen, ich habe das Gefühl, dass ich die Dinge höre, dass ich was von Jesus höre, aber ich begreife das nicht. Nicht begreifen im Sinne von, in meinem Herzen macht es Klack. Ich begreife nicht. Und ich melde mich hier, um zu sagen, ich will es aber begreifen. Nicht ich möchte. Wäre schön, wenn sich das mal ergibt. Sondern ich will. Ich will. Und weil es ja darum geht, dass du das vor Gott machst und nicht irgendwie vor 37 Leuten, machen wir das jetzt so richtig klassisch, wie wir das in christlichen Kreisen vor vielen Jahrzehnten gelernt haben. Ich werde jetzt beten mit uns und möchte euch bitten, dass ihr gleich alle die Augen zumacht und nicht rumguckt. Und dann gibt es einen Moment, wo ich nachher fragen werde, wen das betrifft, der sagt, ja, das ist das, was ich möchte. Ich möchte Gott hier jetzt mit meiner Hand zeigen, ich will verstehen, ich will dich sehen, ich will dich hören. Ich will auf der Straße des Lebens danach schreien, dass ich sehen kann. Da möchte ich dich bitten, dass du deine Hand hebst. Und ich gucke mir das an, dass du die Hand hebst, damit du einen Zeugen hast vor Gott. Es hilft. Es hilft. Okay? Ich bete jetzt erstmal mit uns. Komm, Heiliger Geist. Komm, Geist Gottes. Du kennst die Herzen. Du kennst uns. Ich danke dir für alles Gute, was du sprichst über uns und was uns schon gesagt wurde. Ich möchte dich jetzt für die bitten, die hier sitzen und für sich sagen, es erreicht mich nicht. Erbarm dich. Wecke du die Hoffnung neu. Den Hunger und die Sehnsucht. Und ich möchte jetzt bitten, dass alle ihre Augen geschlossen halten. Und ich würde jetzt gerne sehen, wen das betrifft, dass er sagt, ja, das ist meine Situation. Ich möchte Gott sehen. Ich möchte Gott erkennen. Ich möchte, dass Gott hinein sich erklärt in mein Leben. Ach ja. Danke, dass du uns mitnimmst in der Karawane der Stolpernden und Tastenden und Herbe. Wir legen dir unser Herz hin. Wir danken dir, dass du nicht das nimmst und darauf rumtrampelst. dir für deine Geduld. Und ich bitte dich bei den vielen, die sich gemeldet haben, schenk ihnen, dass sie den Mut haben, nach dir zu schreien. Schenk ihnen, dass wenn der Moment gekommen ist, dass du an ihnen vorbeigehst, dass sie sich nach dir ausstrecken. Und für die, die einen längeren Weg vor sich haben, bitte ich dich, dass du ihnen den Beutel packst mit genug Nahrung, genug Freunden, genug Unterstützung. Dass sie weiter wandern, bis sie dir begegnen. Du bist gut. Amen.